Ja, ihr seht schon, worum es heute geht. Und zwar um diese Aussage, was wirklich zählt. Der Abschnitt ist aus Kapitel 2, Verse 1 bis 17 des Markus-Evangeliums. Also wenn ihr jetzt schon auch die letzten beiden Predigten da gehört habt, habt ihr mitbekommen, wir gehen mit 7 Meilenstiefeln durch das Markus-Evangelium. Also große Abschnitte, und das ist auch immer wieder eine kleine Herausforderung oder manchmal eine etwas größere Herausforderung für denjenigen, der auch dann die Predigt vorzubereiten hat, weil man ja... weil das Wort Gottes einfach so tief ist, ja, und worauf konzentriert man sich? Und das ist eben die Sache, aber es ist nicht unmöglich, und ich bin sehr dankbar, dass ich auch hier über diese Verse sprechen darf. Der Beginn des Markus-Evangeliums habe ich so genannt, und zwar Auswirkungen des Glaubens. Diejenigen, die dabei waren, die haben ja auch gesehen, es ging um den Johannes, der Täufer. Der hat ja nicht nur an Gott geglaubt, sondern hat tatsächlich auch dann seine Aufgabe ausgeführt. Er hat Menschen zur Buße gerufen, hat getauft. Beim Herrn Jesus, der hat sich taufen lassen und ist dann vom Heiligen Geist auch in die Wüste geführt worden. Und was hat er gemacht? Er ist natürlich hingegangen, er hat es getan. Und dann hat er auch das Evangelium weitergegeben und hat zur Nachfolge gerufen. Und diejenigen, die eben das gehört haben und die geglaubt haben, was haben die gemacht? Die sind natürlich auch gegangen. Ja, also Glaube hat unbedingt Auswirkungen. Also wenn jemand sagt, ich glaube, aber niemand weiß was davon, dann muss man schon überlegen, glaubt er wirklich? Denn das ist das Wesen des Glaubens, dass er Auswirkungen hat. Das vom letzten Mal, da ging es darum, dass Gott dem Herrn Jesus Autorität und Vollmacht gegeben hat. Und es war eine unglaubliche Autorität, mit dem der Herr Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Und zwar, er hat das Wort Gottes so weitergegeben als Wissender. Also er war da völlig überzeugt, und so ist das. Er hat anders gepredigt wie die Schriftgelehrten, die haben dann gesagt, ja, man kann es vielleicht so oder so oder so auslegen. Jesus wusste genau, wie es ausgelegt gehört, und so hat er es gesagt. Er hatte mit Vollmacht dies gemacht. Und dann hat er das auch unterstrichen, indem er auch Menschen geheilt hat. Dämonisch besessene Leute fuhren aus Menschen heraus, Hoffnungslose wurden gesund, es waren unglaubliche Dinge, die man da gesehen hat, und die Menschen mussten eigentlich erkennen, das ist der Messias von Gott, ganz klar. Und heute geht es in großen Schritten zu 2 weiteren Ereignissen, bei denen dieser Mann, unser Herr Jesus, darauf aufmerksam macht, was wirklich, wirklich, wirklich zählt. Es sind zwar unterschiedliche Begebenheiten und natürlich auch unterschiedliche Leute, aber bei beiden Gruppen, die wir da jetzt auch sehen, gilt das Gleiche. Alle Menschen sollten somit auch hier diesen Schwerpunkt setzen in ihrem eigenen Leben. Was zählt am Ende? Warum sollten die Menschen darüber nachdenken? Weil der Herr Jesus selbst darauf hinweist, weil er sagt, da musst du wirklich drauf schauen. Wir sind im Gebiet am See Genezareth oder See Tiberias, ist eigentlich das Gleiche. Also ich habe mir das irgendwann mal so gemerkt. Ja, unten ist Judäa, also da bei Jerusalem. Ja, Weiter oben ist dann Samaria und ganz oben ist Galiläa. Immer so, also so immer so in drei Abschnitten eben. Unten ist mehr Bayern und dann oben ist Norddeutschland und das ist dann eben Galiläa oben und unten, genau, ist Jerusalem. Und der Herr Jesus hält sich da oben auf am See Genezareth oder er wird auch Tiberias genannt. Und da ist Kapernaum. Ich habe mich hier nicht verschrieben, das ist Englisch. Okay, genau. So, und dann möchte ich euch mal den Text lesen und ihr könnt natürlich auch mitlesen. Das ist der Text von der ersten Begebenheit. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war. Und nicht draußen, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser, solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor alle Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Diese Geschichte ist euch sicher sehr bekannt, Kindergottesdienst rauf und runter, immer wieder auch gehört. Durch das eindeutige und kraftvolle Zeugnis des Herrn Jesus kamen sehr viele Menschen, um ihn zuerst mal zu hören. Und sicherlich auch, um Heilung zu bekommen, beides. Das Haus war gestopfte voll. Und die vier, die ihren Freund zu Jesus bringen wollten, hatten somit ein Problem. Das ist, wenn man zu spät kommt. Aber Liebe ist erfinderisch und lässt sich nicht entmutigen. Deshalb scheuten sie sich nicht, auch ungewöhnliche Wege zu gehen, um ihren Freund eine Begegnung mit dem Herrn Jesus zu ermöglichen. Also das heißt hier, die haben richtig nachgedacht und waren mutig. Sie stiegen von der üblichen Außentreppe aufs Flachdach und buddelten dort ein Loch, machten dort ein Loch. Irgendwann kam dann da auch der Riesel von oben runter. Und ließen ihren Freund dann direkt zu den Füßen des Herrn Jesus herunter. Ich habe mich gefragt, was bemerkte der Herr Jesus zuallererst? Was steht denn hier im Text? Worauf wird hier aufmerksam gemacht? Was sieht Jesus? Vers 5. Er sah ihren Glauben. Ich habe schon einige Predigten natürlich auch darüber gehört, da wird auf den Glauben der Freunde hingewiesen, ja. Und das kann man auch ganz gut verstehen. In Vers 4 ließen sie ihn ja vom Dach herunter. Sicher haben die vier Helfer Glauben an Jesus gehabt. Soweit ich aber diese Aussage verstehe oder das von dem Herrn Jesus, er sah ihren Glauben, dann muss eigentlich der Gelähmte auch geglaubt haben. Der Glaube des Gelähmten müsste eingeschlossen sein, dass dieser genauso oder vielleicht sogar noch mehr oder stärker glaubte. Vielleicht waren mal seine Freunde bei ihm und er hat den Wunsch gehabt und wir wissen ja nicht, aus welchem Grund die Freunde da gegangen sind. Es hätte ja gut sein können, dass der Gelähmte selbst gesagt hat, du, ihr seid ja jetzt gerade mal zu viert und schleppt mich mal da zu Jesus, ja, und dass er der Initiator war. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, Jesus kann doch einem Ungläubigen oder einem kritischen Menschen doch nicht sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja? Wenn der Herr Jesus diesen Satz sagt, dann muss er bei dem Betreffenden zuerst mal auch ins Herz gesehen haben, so wie es auch er das in das Herz von der Schriftgelehrten, in das Herz der Schriftgelehrten sehen konnte. Das war für Jesus kein Problem. Er kann in dein Herz sehen. Ja, er kann deine Gedanken lesen. Deine Frau kann es nicht unbedingt immer, aber Jesus kann es. Ja. Und wann bekommt denn der Mensch die Sünden vergeben? Gibt es da Voraussetzungen? Wenn andere für ihn glauben? Natürlich nicht. Hier mal so drei Bibelstellen, die bezeugen, welche zwingende Voraussetzung es haben muss, um Vergebung der Sünden überhaupt zu erhalten. Bei dieser Stelle hier in 3. Mose 16, 21, da geht es um die Schuld des ganzen Volkes Israel. Und da hat Gott eine klare Regelung gegeben, wie soll das bewerkstelligt werden, dass dem ganzen Volk Israel Vergebung der Sünden zugesprochen werden kann. Ich lese mal den Text, 3. Mose 16, 21. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes stützen und über ihm alle Schulterkinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihm durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Der Priester musste also alle Schuld des Volkes bekennen. Ich würde nicht sagen, dass er von jedem Einzelnen alle Sünden nennen muss, denn dann hätte er den Bock gar nicht wegschicken können. Der werde immer weiter reden. Aber jetzt mal grundsätzlich, er war da, der hohe Priester, er legte seine Hände drauf und der hohe Priester war sozusagen derjenige, der an des Volkes Stelle steht. Ich habe die Schuld des ganzen Volkes Israel hier bei mir und jetzt lege ich dies auf den Sündenbock. Ja, daher kommt auch das mit dem Sündenbock, ja, der dann in die Wüste geschickt wird. Ne, das kennen wir vielleicht auch so, den Bock in die Wüste schicken und so. Das war der symbolische Akt. Man musste also seine Sünden bekennen. Also nicht kleinreden. Nach dem Motto, ja, das musst du doch verstehen, das musst du ja so tun und ist ja eigentlich nicht so schlimm. Nee, so nicht. Sondern ich bin ein Sünder. Ja, da muss man einfach das auch sagen und dass das stimmt. Ich habe gelogen. Wir haben dein Wort gebrochen. Und so wurde also dann durch Stellvertretung, die Sünde wurde auf den Bock gelegt und dann wurde er weggeschickt und dort in der Wüste, ja, soll er dann irgendwie umkommen. Ja. Die nächsten beiden Verse machen das auch deutlich, Psalm 25, 18, sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Es ist quasi auch so eine Bitte. Also wenn ich gesündigt habe, muss ich auch um Vergebung bitten. Oder auch das nächste, hilf uns, o Gott, unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Ja? Also derjenige, der sich um Sünde oder sowas überhaupt nicht schert und sagt, ja, du kannst, dem wird nicht vergeben. Somit bin ich fest überzeugt, vor Jesus Christus lag ein Mann, der neben seiner offensichtlich schlimmen Krankheit noch ein viel größeres Problem hatte. Eine drückende Schuld vor Gott. Er hatte diese Erkenntnis über sein Leben gewonnen und nun hörte er, der Gläubige, die Worte, deine Sünden sind vergeben. Er musste das nicht laut sagen, ja? Sündenbekenntnis oder Erkenntnis seiner Schuld kann im Herzen getragen werden, ja? Und Jesus sagt hier, dass diesem Mann. Was meint ihr, wenn jetzt die Freunde wieder ihn nach oben gezogen hätten und hätten ihn nach Hause getragen? Wäre der Gelähmte froh gewesen? Nun, ich denke, es kommt darauf an, wie präsent und deutlich die Tatsache ihm vor Augen gestanden wäre, dass Sünde ihn von Gott trennt und in die Hölle bringt. Es kommt darauf an, wie schlimm man die Sünde sieht. Wenn Sünde nur ein müdes Lächeln hervorbringt, dann ist die körperliche Heilung natürlich viel wichtiger. Ja? Denn das andere hat man ja gar nicht im Blick. Und man wäre tief, tief enttäuscht, wenn man dann wieder als Gelähmter nach Hause gebracht wird. Wenn aber Sünde meine ewige Zukunft in die ewige Qual bringt, dann ist die Vergebung die Befreiung meines Lebens. Verstehen wir? Dann ist die Vergebung die Befreiung meines Lebens. Im Gegensatz zu heute wurde damals Sünde noch wirklich ernst genommen. Deshalb war auch der Zuspruch der Sündenvergebung etwas sehr Gewaltiges. Und noch ungeheuerlicher war, dass der Herr Jesus die Sündenvergebung zusprach, ohne dass dieser Mann irgendwas geopfert hätte. Wie geht das damals? Auch ist das richtig, was die damaligen Theologen in ihrem Herzen dachten. Hier. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Was sie aber nicht wussten, ist, dass vor ihnen der sich selbst erniedrigende Gott in Jesus Christus steht. Das wussten sie natürlich nicht. Dieser Sohn des Menschen hat tatsächlich Vollmacht, Sünden zu vergeben. Sein Wort gilt bei dem Vater im Himmel. Und diese Vollmacht ist eine andere Vollmacht, wie die Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wir müssen es uns so vorstellen. Der Herr Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Und er hat sich damit als Knecht bewusst unter den Willen des Vaters gestellt. Und seine Vollmacht, wenn der Vater ihm Vollmacht gab, dann hat er nicht die Macht quasi jetzt von Gott, dem Vater, einfach bekommen, sondern der Vater hat ihm erlaubt, als Knecht auf dieser Erde seine Macht auszuführen, die er eben auch als Gott hat. Er hat sich nämlich immer untergeordnet. Wenn der Herr Jesus später seinen Jüngern Folgendes sagt, in Johannes 20, 22 bis 23, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist, welche ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist eine andere Vollmacht, und zwar eine Vollmacht in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Denn er sagt in Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es sind also Jünger von Jesus, wenn sie bei einem seelsorgerlichen Gespräch zum Beispiel, ja, mit einem anderen reden, der in große Schuld gekommen ist. Und dann müssen sie sich von Gottes Geist leiten lassen, so wie es in Johannes 20 steht. Ja. Er hauchte sie ja an, empfangt den Heiligen Geist. Und sie müssen auch mit dem Herrn Jesus in Verbindung sein. Und dann möge der Herr Jesus ihnen helfen, dass man demjenigen auch zusprechen kann, ja, du hast hier wirklich Buße getan und ich darf dir im Auftrag des Herrn Jesus sagen, die Schuld ist wirklich bezahlt von ihm. Ja. Aber das ist nicht meine Vollmacht. Es ist nur in Verbindung mit dem Sohn, er hat die Vollmacht. Verstehen wir den Unterschied? Ja? Bei dem Sohn war es so, er musste von dem Vater die Erlaubnis bekommen, als Knechtsgestalt. Ja, in Knechtsgestalt hier seine Macht auszuüben. Und wir haben grundsätzlich überhaupt gar keine Macht, wir Jünger. Wenn wir eben den Menschen sagen, du, diese Schuld rechnet Gott nicht mehr an. Da brauchen wir die Gewissheit in unserem Herzen, die Verbindung mit dem Herrn Jesus, der das dann tun kann. Ja, Sünden vergibt nur derjenige, der auch gegen den wir gesündigt haben. Schaut. Ich denke, das ist auch im menschlichen Bereich so. Ja. Wenn ich nach dem Gottesdienst einen Schaden am fremden Auto verursache, zum Beispiel so, dann kann der Hans hier mir nicht sagen, das ist nicht so schlimm, Schwamm drüber. Ich vergebe dir, kannst weiterfahren. Ja. Es ist ja nicht sein Auto. Stimme? Es ist ja nicht sein Auto. Nur der kann vergeben, bei dem ich schuldig geworden bin, bei dem ich einen Schaden verursacht habe. Und das ist grundsätzlich Gott. Wer gesündigt hat, hat gegen Gott gesündigt. Und deshalb kann nur Gott vergeben. Ja? Kann kein Mensch einfach so vergeben, ne? Macht nichts. Wir wissen, dass die Geschichte in der Weise ausgeht, dass die Heilung des Gelähmten eigentlich nur eine Machtdemonstration von Jesus war, um zu beweisen, dass er tatsächlich Sünden vergeben kann. Was wirklich zählt, macht hier der Herr Jesus deutlich. Der Mensch benötigt unbedingt Vergebung seiner Schuld. Er muss den Zuspruch Gottes hören, beziehungsweise in seinem Herzen annehmen und dann auch dann weitertragen. Mir sind meine Sünden vergeben. Es geht nicht so sehr um Heilung oder um andere Wunder. Auch wenn die anderen erstaunt waren und sogar Gott gepriesen haben, sind sie noch nicht gerettet. Sollten wir auch wissen. Der Lobpreisgottesdienst bedeutet doch lange nicht, dass alle, die preisen, gerettet sind. Sie alle brauchen hier Sündenvergebung, sonst ist alles vergeblich. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Hier. Auch die ist sehr bekannt, ich lese sie einmal vor. Da ging er wieder an den See hinaus, wir wissen, wo der See ist, also oben in Norddeutschland. Und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Von Kapernaum ging der Herr Jesus jetzt zum See hinaus und auf dem Weg dorthin ging er an einer Zollstation vorbei. Levi hatte diese Zollstation besetzt. Zöllner waren in der Regel jüdische Leute, die bei der Besatzungsmacht Rom angestellt waren. Die mussten also Steuern eintreiben für die Besatzungsmacht, die ihre Soldaten damit bezahlt haben und die uns weiter unterdrücken. So war es. Und da das jetzt so aus dem eigenen Volk, ja, sitzen die da und zocken unsere eigenen, oder die nehmen das Geld aus unseren Taschen für die fremde Macht. Das war für das Volk, das waren irgendwie Verräter. Verräter, Nestbeschmutzer, ja. Leute, die etwas machen, ja, was unserem Volk schadet. Und dann waren die Zöllner in der Regel auch Betrüger, die oft zu viel Zoll den Leuten abknüpften und so ihre eigenen Taschen noch weiter füllten. Zöllner und Sünder wurden deswegen in einem Atemzug genannt und gleichgesetzt. Also wenn du heute beim Zoll arbeitest, dann bist du wo ganz anders dran. Aber damals war es so, Zöllner, Sünder, alles eine Soße. Und so wie die vier Freunde, ohne auf die Menschen zu blicken, ihren geliebten Freund über das Dach zu Jesus gebracht haben, so blickt nun auch der Herr Jesus nicht auf die Menschen, sondern auf den, der ganz in Sünde verstrickt war, der sich eigentlich auch nicht mehr helfen konnte. Der gelähmte Freund konnte sich nicht helfen, er war einfach zu krank. Und ich denke, Levi, der übrigens auch Matthäus heißt, der konnte sich in dieser Weise auch nicht mehr selbst helfen. Er war schon viel zu weit in die feindliche, ja, Seite übergelaufen. Er sitzt inmitten seines Volkes und fordert Steuer für den Feind. Und da sitzt er und weiß, dass er die Gunst im Volk völlig verspielt hat. Und dann ist es auch schon egal, wie viel er dann dem Einzelnen abknöpft. Und dann kommt Jesus. Und wenn der Herr Jesus ihn ansieht, was für einen Menschen sieht er da? Bei den Pharisäern war es klar. Er sieht einen Menschen, der ganz und gar krank ist, der sich selbst nicht helfen kann, der unbedingt einen Arzt braucht. Unbedingt. Die Schriftgelehrten, die stoßen sich daran. Wie kann Jesus das tun? Sie sprechen auch nicht mit Jesus darüber, sondern mit seinen Jüngern. Ihn selbst reden sie auf diese Sache nicht an. Wie kann Jesus das tun? Das ist eigentlich so ähnlich wie vorher. Da dachten die Pharisäer, das in ihrem Herzen, haben auch nichts gesagt. Und hier sprechen sie mit den Jüngern. Aber mit Jesus sprechen sie nicht. Warum machst du denn das? Warum machst du denn das? Sie kommen mit ihrer Kritik nicht zu Jesus, sehen wir hier, aber sie verachteten sein Tun. Er tut aber das, was bei Gott wirklich, wirklich zählt. Ja, und was zählt? Jesus ruft verhasste Sünder in seine Nachfolge. Jesus geht dorthin, wo sich die feinen Pharisäer, die die Lehre reinhalten wollen, ja, bei uns ist die reine Lehre, ja, der scheut sich nicht. Der sieht den Mensch, sieht ihn in seiner Verstrickung. Warum macht Jesus dies? Weil hier jetzt Levi krank ist. Und sich nicht helfen kann. Der Arzt Jesus sagt, komm mit mir. Komm mit mir. Und mit dieser Begegnung hat Levi die große Chance, dass sein Leben heil wird. Was erlebt denn Levi in der Nachfolge? Was ist denn ein Ziel des Herrn Jesus für die Leute, die ihm nachfolgen wollen? Worauf ist er denn bedacht? Dass Sünder Buße tun. Okay. Genau. Sünder sollen Buße tun. Das will Jesus. Und zwar will er das bei allen Menschen, ganz gleich, in welcher Religion sie geboren sind. Ob man katholisch ist, evangelisch ist, orthodox ist, ob man Zeuge Jehova ist oder sonst irgendwo hineingeboren ist oder mal in dieser Gruppe war. Jesus will, dass alle Menschen Buße tun und ihm nachfolgen. Ganz sicher ließ sich Levi von dem Herrn Jesus auch seine Sünden vergeben, ja, Buße tun. Bedeutet ja, ist die Voraussetzung der Vergebung und in der Nachfolge auch sich dann weiter von ihm gebrauchen lassen. Levi, Matthäus, ja, der hat später das Matthäusevangelium geschrieben. Dass der Herr Jesus damals nicht auf die Theologen gehört hat, sondern von seiner Liebe zu den Verlorenen sich hat leiten lassen, hat auch uns heute Segen gebracht. Wir dürfen auch mit im Matthäusevangelium die Taten des Herrn Jesus nachlesen. Was zählt wirklich? Als ich noch Pastor in Traunreuth war, besuchte ich immer wieder eine besondere Familie. Der Hausvater hatte oft ein Thema, welches er immer wieder mir aufzeigte. Und dann klopfte er mit seinem Finger hier immer so an die Tischkante,
ja, und sagte, ja, irgendwann stehen wir alle an der Kante. Und dann wird offenbar, was wirklich zählt. Er meinte den Übergang von unserem irdischen Leben ins Sterben. Was zählt wirklich? Was zählt wirklich, wenn du und wenn ich an der Kante stehen? Wenn wir wissen, es gibt keinen Weg zurück, nur noch vorwärts. Es geht nicht, ich kann nicht mehr umkehren. Wichtig ist das, was auch dem Herrn Jesus wichtig für uns Menschen ist. Wir müssen wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Du sollst dann sagen können, ich weiß zwar nicht, wie das alles werden wird, wenn ich jetzt hinübergehe, aber eines weiß ich, mir sind meine Sünden vergeben. Und wisst ihr, damit lässt sich leicht leben und ich denke auch leicht hinübergehen. Amen.